Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich möchte eines vorwegstellen. Der Angriff auf Matthias Ecke war eine abscheuliche Straftat. Und für Gewalt nicht nur, aber eben auch gegen Vertreter der Politik gibt es keine Rechtfertigung und da gibt es auch nichts zu relativieren. Aber wenn man nach den Ursachen dieser Gewalt sucht, dann ist es legitim, auch über Zuspitzungen in der Politik und den Umgang mit politischen Gegnern zu sprechen. Und das tun wir heute Morgen mit Stefan Marschall. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Düsseldorf und Mitentwickler des Wahl-O-Mats, dessen neueste Version, die für die Europawahl er heute in Berlin vorstellt. Guten Morgen, Herr Marschall.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Wir haben gestern mit dem Konfliktforscher Wilhelm Heidmeier über Gewalt gegen Politiker gesprochen und der hat unter anderem etwas gesagt, was, glaube ich, auch ganz gut als Einleitung zu unserem Gespräch heute passen könnte.
Wir sind bisher immer gut damit gefahren, eine verständigungsorientierte Politik bei gesellschaftlichen Konflikten zu betreiben. Inzwischen gibt es die Entweder-Oder-Logik. Und das sind dann gewaltanfällige Strategien. Das ist ein breites Spektrum, was sich über die Feindbilder dann in der Gesellschaft ausgebreitet hat.
Soweit Wilhelm Heidmeier gestern bei uns. Herr Marschall, Entweder-Oder-Logik, sehen Sie die auch seit einer Weile in der Politik zunehmend?
Ja, was wir tatsächlich beobachten können, ist, dass eine Polarisierung zunimmt, insbesondere eine sogenannte affektive Polarisierung. Was bedeutet das? Dass man unterschiedlicher Meinung ist, aber dass dieses unterschiedlicher Meinung sein nicht dazu führt, dass man dem anderen zuhört, sondern dass man den anderen sehr schnell als Gegner oder als Feind wahrnimmt. Und das macht Kompromisse schwierig. Das macht es schwer zuzuhören. Und das kann eventuell auch dann zu Taten führen, wie wir sie jetzt in der letzten Zeit beobachtet haben.
Inwieweit findet das denn tatsächlich auch in der Politik, in den Parlamenten statt, diese Eindeutigkeit, dieses, ja, um es sehr einfach zu formulieren, wer nicht meiner Meinung ist, ist mein Gegner?
Naja, wenn wir uns Politik konkret anschauen, also beispielsweise die Politik der Ampelregierung, da sehen wir ja, dass da Kompromisse gemacht werden. Also es wird ja entschieden, es kommt ja zur Entscheidung am Ende und man versucht auch entsprechend hier verschiedene Sachen zusammenzubringen, also klassische Kompromisse herzustellen. Aber was wir dann auch sehen ist, dass wenn diese Kompromisse einmal gemacht worden sind, man danach dann auch seitens der beteiligten Koalitionsparteien plötzlich dann doch wieder sehr skeptisch wird und darüber dann doch mehr lamentiert und kritisiert. Und das ist irgendwie schade, denn oder das ist sogar kontraproduktiv, denn letzten Endes sind solche Kompromisse ja erforderlich und Kompromisse sind ja auch an sich nicht schlecht. Im Gegenteil, sie können dazu führen, dass Interessen ausgeglichen werden, dass man vielleicht sogar ein besseres Ergebnis findet, als das, wenn man nur ein Interesse oder eine Position durchsetzt. Also von daher sollte man viel öfter mal die Kompromisse abfeiern.
Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht nur in der Politik schwieriger wird, sondern manchmal auch in der Bevölkerung heute schlechter ankommt als früher. Mir ist das zum Beispiel bei den Bauernprotesten aufgefallen. Da ist die Politik relativ schnell ja doch kompromissbereit gewesen, wollte eine der beiden Grundmaßnahmen, die sie vorgeschlagen hatte und die zu den Protesten führte, zurücknehmen. Und es hat dann nicht gereicht. Also ich glaube, dieses Gefühl, ich will viel und kriege ein bisschen was davon auch wirklich und dann bin ich zufrieden, das haben viele nicht mehr.
Ja, das hat auch die Proteste sehr stark geprägt. Das haben wir übrigens auch gesehen bei anderen Tarifverhandlungen jetzt rund um die Bahn, dass dort Maximalforderungen aufgestellt wurden und man gesagt hat, man möchte nur noch diese Maximalforderungen realisiert sehen. Alles andere wäre etwas, was man nicht akzeptieren könnte. Und letzten Endes wurden dann doch Kompromisse akzeptiert und das ist ja das Paradoxe. Auf der einen Seite werden diese Forderungen aufgestellt, man profiliert sie, man kommuniziert entsprechend. Aber am Ende lebt man doch mit Kompromissen, denn man kommt ja an diesen nicht vorbei. Und das zeigt sich doch auch genau in diesen Protesten, die Sie ja auch jetzt angesprochen haben, die Bauernproteste, wo man das Gefühl hatte, hier werden doch Maximalforderungen in den Raum gestellt und von denen wird nicht abgewichen. Und das ist schon problematisch, denn wir brauchen die Verhandlungen, wir brauchen das Zusammenkommen im Kompromiss.
Aber inwieweit lässt sich die Politik auch selber ganz stark auf diese Entweder-Oder-Logik ein? Ich meine, die AfD hat natürlich irgendwie damit angefangen zu sagen, all die anderen sind die, wie sie sie nennt, Altparteien, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die wollen aber natürlich mit der AfD nichts zu tun haben und ich finde, die sich gegenseitig ausgrenzen, auch zwischen anderen Parteien. Mein Eindruck wird ja immer stärker.
Ja, das lässt sich, glaube ich, auch sehr gut auch nachvollziehen, auch in der politischen Kommunikation. Vor allem spielen dann auch Social Media eine Rolle, also diese versäumten Öffentlichkeiten. Also man redet nicht mehr miteinander, man hat getrennte Medienkanäle, auf denen man sich dann doch informieren kann und kommuniziert und somit auch unterschiedliche Wahrheiten entstehen. Und da tragen die Medien, vor allem Social Media, schon etwas zu bei, dass diese gemeinsame Verständigung zunehmend schwieriger wird und ja, dass es zur Abgrenzung kommt und dass sie diese Abgrenzung aber auch teilweise eine Strategie ist. Ich denke, das wird von der AfD ja ganz gezielt auch genutzt, um die sogenannten Etablierten oder wie sie sagt, Altparteien zu diffamieren und sich als Alternative darzustellen. Und natürlich gibt es dann auch Reaktionen der sogenannten etablierten Kräfte. Das ist auch dann die andere Seite. Man lässt sich darauf ein. Und das eskaliert dann halt zu einer Situation, in der dann man doch sehr sich unversöhnlich gegenübersteht.
Sie haben die sozialen Medien erwähnt. Das ist ja auch viel mehr als Facebook, Instagram und auch TikTok. Dazu gehört ja Telegram, dazu gehört X, also Twitter viel mehr. Aber selbst die traditionellen Medien zwingen ja oft Politiker dazu, in 20 Sekunden ihr komplettes Wahlprogramm zu erklären. Das kann man einerseits einfach Zuspitzung nennen oder Präzisierung. Aber das hat ja auch was mit dem zu tun, worüber wir reden. Kann man diese Schraube, dieser Pseudo-Eindeutigkeit, die immer gefragt ist, überhaupt noch zurückdrehen?
Ja, ist schon völlig richtig. Also auch die etablierten oder die journalistischen Medien, die spielen dann auch ihre Rolle dann dabei. Und es ist ja die Frage, inwieweit man überhaupt noch die Möglichkeit hat, sich intensiv mit Politik oder das Interesse mit Politik sich auseinanderzusetzen in einer Form, dass man wirklich alle Seiten dann erfasst und Informationen verarbeitet, die da sind, da fehlt oft die Zeit und wir haben auch eine Informationsflut. Also von daher ist es etwas, was wo wir auch Einordnung und Orientierung brauchen. Und diese Orientierung, die wird teilweise jetzt auch geliefert von populistischen Kräften, die dann einfache Antworten haben, die dann in solchen Zeiten der Verunsicherung auch sehr schnell verfangen.
Aber es ist wirklich die Frage nach dem, was in Dresden passiert ist mit Matthias Ecke, aber das ist ja nur der Gipfel des Eisbergs, was diese Angriffe auf Vertreterinnen der Politik angeht. Was können wir wirklich noch machen? Ich meine, Sicherheitsmaßnahmen, klar, darüber wird heute Abend auch unter den Innenministern geredet. Das kennt aber Grenzen. Man kann nicht jeden, der ein Plakat aufhängt, unter Polizeischutz stellen. Aber dieses gesellschaftliche Klima, kann man das wirklich noch besänftigen?
Ja, man weiß aus Studien, dass wenn man Menschen zusammenbringt, die unterschiedliche Meinungen sind, also wirklich auch räumlich zusammenbringt, dass die danach dann doch auch die Räume doch aufgeklärter verlassen und dann vielleicht etwas moderater sind in ihren Ansichten. Das heißt, hier gibt es schon die Möglichkeit, auch ja vielleicht durch Begegnungen, durch bewusst hergestellte Dialogforen, durch welche Form auch immer von mit Bürgergesprächen und Ähnlichem etwas aufzubauen, Verständigungsräume aufzubauen, in denen es dann möglich ist, den anderen wahrzunehmen und zu erkennen, die andere Person, das ist jemand mit anderen Interessen oder mit anderen Ansichten, aber doch jemand, den man wertschätzen kann.
Aber kommen wir doch mal ganz kurz am Schluss noch auf den Wahl-O-Maten. Sie stellen, wie gesagt, heute die neue Ausgabe für die Europawahl vor. Da, falls jemand das noch nie gemacht hat, sehr vereinfacht ausgedrückt, man hat gewisse Thesen, denen man zustimmt oder nicht, oder man bleibt neutral und sind sehr viele in der Regel. Und danach wird einem dann gesagt, welcher Partei man im Prinzip nahesteht. Und dahinter kommt dann noch viel mehr und da kann man dann viel genauer nachlesen, was dahinter steckt. Aber Sie wissen sicherlich selber ganz genau, die meisten lesen nur die Thesen, sagen ja oder nein, sagen dann, aha, die Partei, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Also man kann ja anbieten, was man will. Die Leute müssen es auch wahrnehmen.
Das ist richtig, aber interessanterweise wird ja so ein Tool auch wahrgenommen. Das ist ja ein Tool, das ja nicht gerade vielleicht ein Thema hat, was in den Bereich Sport oder Kultur geht, sondern wirklich, da geht es um Politik, da geht es um wirklich auch durchaus komplexe politische Fragen und damit beschäftigen sich die Menschen. Wir sehen, dass das so ungefähr 10 Minuten dann pro Nutzung ist. Das heißt, das ist schon mal eine Auseinandersetzung, aber danach passiert ja auch was. Menschen sprechen darüber, es wird über den Wahl-O-Mat die Ergebnisse mit anderen gesprochen, man tauscht sich aus, man informiert sich weiter und insofern ist das schon ein Beginn, ein Einstieg in die Auseinandersetzung mit Politik und nicht ein Ausstieg. Und von daher würde ich das eher so verstehen, dass so ein Tool ja auch anregen kann, sich weiter intensiver mit solchen Fragen auseinanderzusetzen.
Der Politikwissenschaftler Stefan Marschall im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.